Sounds Familiar, der Elternpodcast mit Hebamme Sissi Rasche.
Stell dir vor, du bist seit Jahren öffentlich sichtbar. Du gehst über rote Teppiche, lächelst in Kameras, hast Fotoshooting, beantwortest Fragen zu deinen Filmen und niemand weiß, dass du gleichzeitig keine Single-Frau bist, sondern Mutter bist. Mutter geworden bist, niemand weiß, dass du trauerst und niemand weiß, dass du wieder schwanger bist. Meine Gästin heute hat genau das so gemacht, über mehrere Jahre lang, bis heute. Hallo und herzlich willkommen bei Sounds Familia. Ich bin Sissi, ich bin Hebamme und ich habe heute jemanden zu Gast, auf den ich mich sehr, sehr gefreut habe. Und ich bin auch gleichzeitig ein bisschen aufgeregt, weil wir genau heute über dieses besondere Thema sprechen. Und sie spricht zuerst heute mit mir darüber. Zu Gast ist heute Nilam Farouk. Sie ist Schauspielerin, ihr kennt sie sicherlich. Sie ist eine der erfolgreichsten deutschen Schauspielerinnen, hat unzählige Filme und Serien gedreht. Und vor wenigen Tagen hat sie zum ersten Mal öffentlich gesprochen, ich bin Mutter und ich bin wieder schwanger. Und das hat sie jahrelang nicht erzählt. Und deshalb freue ich mich, dass wir heute genau über dieses Thema sprechen. Hallo, liebe Nilam.
Hallo, Sissi.
Und was viele auch nicht wissen, dass wir uns natürlich kennen.
Ja. Deswegen ist dieser Kontext hier auch sehr absurd für uns beide, weil ja. Wir uns eigentlich wirklich ja nur als du als meine Hebamme und ich als deine, wie heißt es dann, Patientin, Klientin?
Nein, Frau, ich sag ja immer Frau.
Ich als
meine Frau kenne. Also wir haben uns privat kennengelernt oder privat und ich habe sozusagen diesen Prozess ja auch mit begleitet. Also ich habe deine Transformation von der Frau zur Mutter durfte ich mit begleiten und deshalb es ist schon einfach krass, wenn man das von der anderen Seite so mitkriegt und dann immer die öffentliche Nilam sieht. Und mich hat das total bewegt, als so, ich glaube 2 Wochen ist es jetzt her, ne?
Ungefähr, ja.
Ja. Als du dieses Video, als du das Reel gepostet hast auf deinem Kanal, ich hatte richtig Gänsehaut und habe nur gedacht, so krass.
Du warst ja nicht ganz unbeteiligt daran.
Ich war nicht ganz unbeteiligt.
Nee, das war ja so, wenn so ein Thema im Raum steht, dann kommen ja plötzlich sehr viele Stimmen auch. Weißt du, wie so, du kaufst dir ein rotes Auto, du siehst ganz viele rote Autos. Mhm. Und ich habe dir, glaube ich, irgendwann gesagt, dass ich überlege, das zu machen. Mhm. Und dann hast du natürlich auch irgendwie gesagt, so findest du an sich gut, weil natürlich für dich ist es ein super wichtiges Thema an sich, dass es öffentlich und sichtbar gemacht wird. Und auch, dass es mir gut tun würde, damit öffentlich zu gehen und ich das wahrscheinlich Türen aufmache, die schöne Sachen dahinter haben, sozusagen. Und deswegen, ja.
Na, ich habe ja einfach gemerkt, dass ich dich jetzt über Jahre auch kennengelernt habe und wir jetzt wieder, na, du bist aktuell wieder schwanger, wir wieder uns ganz viel sehen, dass du ja auch eine Stimme bist. Ne? Du hast eine Stimme, du hast eine Meinung und ich finde, gerade wenn man Mutter geworden ist, dann kommen da einfach so viele sensible Themen, die vielleicht vorher nicht so präsent waren, wie dass jede Frau eine Hebamme braucht, dass jede Frau einfach eine 1-zu-1-Betreuung unter der Geburt haben. Und ich habe immer gemerkt, eigentlich würdest du es auch gerne alles teilen.
Voll, weil ich war so fasziniert, das war eine Welt für mich, die hat sich total eröffnet. Und ich habe vorher nicht gesehen, wie wichtig die ist. Also muss ich ganz ehrlich sagen, wenn es dich nicht betrifft, dann ist das so, dann denkst du so, ja, weiß ich schon. Aber wie wichtig es denn eigentlich wirklich ist, merkst du erst, wenn es dich betrifft. Und dann war ich natürlich so, oh, eigentlich will ich schon, aber ich kann nicht. Und ich habe mir meine eigenen Prinzipien so gebaut und gelegt, dass es mich jetzt selbst einbremst irgendwie.
Ja, und es war so, du hast ja auch deinen Account, ich meine, jeder kennt dich ja auch, ne? Du bist ja auch eine Content-Creatorin gewesen, also Schauspielerin, hast einen eigenen YouTube-Channel gehabt. So, auf einmal wurde es ja auch ruhig um dich, ne?
Voll. Also es war, glaube ich, 2 Jahre sehr, sehr ruhig.
Ja.
Und das war mit einer der Hauptgründe dafür, weil irgendwann, also du kennst es ja auch, ich meine, bei dir liegt wahrscheinlich noch mehr Spielzeug im Hintergrund, als bei mir jemals liegen könnte. Ich konnte dann keine Insta-Stories mehr machen, weil ich nicht immer drauf achten konnte, was ist jetzt hinter mir. Dann habe ich sie gemacht, dann habe ich gesehen, ach scheiße, jetzt steht da irgendwie ein bunter Ball, der jetzt so bei einer Single-Frau nicht stehen würde.
Ja.
Und deswegen hat mich das richtig doll gebremst dann, ja.
Und wir haben dich sehr vermisst, weil ich sag dir ja immer, jedes Mal, wenn du eine Story hochlandest, ich vermisse dich so, weil es einfach, du bist einfach lustig, du hast was zu sagen und deshalb finde ich super, dass du diesen Schritt gewagt hast. Aber wie geht's dir jetzt damit? Also wie waren die letzten 2 Wochen?
War schon krass irgendwie. Ich wollte vorher noch sagen, danke, dass du mich gefragt hast, weil ich ich bin jetzt nicht aufgeregt gerade, aber ich bin total gespannt, wo wir hingehen, weil ich mir noch gar nicht so viele Gedanken darüber gemacht habe, was möchte ich eigentlich teilen, was sind wirklich die wichtigen Themen. Und ich hatte natürlich, als ich das Video öffentlich gemacht habe, vor 2 Wochen ungefähr, super viele Anfragen aus den klassischen Medien, Printmedien. Und dann war ich so, nee, das meine ich nicht, weil das hat gar keine Relevanz in dem Sinne, weißt du, da geht's dann nur um Gossip sozusagen. Und deswegen, als du dann so kurz nebenbei eigentlich nur gefragt hattest, war ich so, ey, wenn ich darüber rede, dann mit dir und dann in deinem Podcast, erstens, weil der mich ja sowieso auch begleitet schon die letzten 2 Jahre und weil hier die richtigen Leute zuhören, die das, glaube ich, wirklich interessiert und die das weitertragen können. Und das ist die einzige richtige Plattform, wo sowas gerade für mich stattfinden kann, deswegen. Oh.
Da freue ich mich gerade, dass du das so, wirklich schön, dass du hier bist. Aber es geht ja auch gar nicht um den Gossip, sondern es geht ja wirklich einfach darum, erstmal über deinen Berufsstand, ne, so wie ich ja immer für meinen Hebammenberuf spreche, wollen wir nachher auch noch darüber sprechen, wie das ist, einfach auch als Person des öffentlichen Lebens. Es ist ja immer so, dass, ne, wenn das jetzt junge Mädchen hören, die den Wunsch haben, Schauspielerin zu werden oder Content Creatorin oder Model oder was, auf jeden Fall ein Beruf in der Öffentlichkeit, dann denkt man ja erstmal, das bringt ja auch viele tolle Sachen mit sich. Aber die Kehrseite ist ja, wie wir wissen, immer so, dass man ja auch gewisse Sachen einfach nicht mit jedem teilen möchte. Und da hast du dich ja vor einigen Jahren so zwischen deinem Privatleben, ne? Du lebst in einer Partnerschaft, aber du möchtest nicht über deinen Partner sprechen. Du bist aber kein Single. Aber also warum hast du das erstmal? Weil das ist ja auch so die Frage, ich finde, um nochmal zurückzugehen, ich weiß nicht, wie du es gerade beobachtest, aber die jungen Schauspieler, merke ich gerade, die teilen sehr viel, aber nichts Privates. Und die eine Generation weiter, also ich würde mich jetzt mal eine Generation weiter führen, die sind da schon so ein bisschen anders. Also deshalb, wie entscheidet man das?
Ich glaube, das waren bei mir 2 Sachen. Also ich habe einmal, als ich angefangen habe, ich sage mal präsenter zu sein, also ich habe ja auch lange stattgefunden, einfach so, ich sage immer gerne der zweiten Reihe, da wusste keiner, was ich mache, wer ich bin und irgendwann hat sich das so ein bisschen geändert. Und dann finde ich, guckst du ja ganz oft auch so auf Beispiele, also du guckst so auf andere Promis. Und ich fand immer die am spannendsten, wo man nicht so viel zu weiß. Und ich fand da aber auch die Gerüchte am spannendsten, weil die wurden halt weder bestätigt noch irgendwie verneint, dementiert. Und dann dachte ich so, das finde ich, glaube ich, ganz gut für mich. Das mag ich ganz gerne. Ich mag auch, wenn Künstler so sagen, ich will, dass meine Rollen im Vordergrund stehen und so. Und irgendwie bin ich das und irgendwie bin ich das eigentlich auch gar nicht. Aber so bin ich so mit dem Mindset rangegangen. Das finde ich cool, wenn ich das abgeben könnte in der Öffentlichkeit. Und das Zweite war, ich hatte einmal wirklich ein relativ krasses Ding, dass ein Fan, ein Stalker, nenn es wie du willst, einfach vor meiner Wohnungstür stand. Und da will ich gar nicht drauf weiter eingehen, aber das war ein Erlebnis, was mich so krass in meiner Comfortzone und mich so krass in meinem, das bin doch nur ich, warum stellt sich da jemand von meine, also wenn ich jetzt, keine Ahnung, Jennifer Lawrence wäre, selbst dann wäre es scheiße, aber ich würde es verstehen. Und es war so ein krasser Eingriff in meine Comfortzone und mein Verständnis von nichts ist sicher einfach. Also da kann einer irgendwie eine Macke haben und dann ist es wirklich scheiße. Und das hat sich natürlich mit dem Mutterwerden, mit diesem Löwinnen-Dasein, was man sich da aufbaut für sein Kind, nochmal krass verstärkt, weil ich dachte, ich möchte nichts rausgeben, was in irgendeiner Form auch nur ansatzweise dazu einlädt, dieses Kind oder meine Mutterschaft anzugreifen. Und das waren die 2 Sachen, die dazu geführt haben, dass ich gesagt habe, ich lasse es völlig raus. Weil nur so ein bisschen fand ich schwierig, wusste ich nicht genau, wie ich das machen soll. Und dann schien es mir einfacher, es einfach gar nicht zu machen.
Wie oft hast du jetzt das Video aufgenommen, was du gepostet hast vor 2 Wochen?
Zweimal.
Zweimal?
Ja.
Okay, krass.
Also ein bisschen reden kann ich ja. Und deswegen, ich habe mir, aber es war ein Prozess. Also es war jetzt nicht ein Tag vorher, habe ich überlegt, oh Gott, ich muss das ganz schnell machen. Es gab natürlich bestimmte Dinge, die dazu geführt haben. Das war die klassische Presse, weil es dann wieder hieß, die werden das veröffentlichen. Und dann kamen Anfragen an die Presseagentur, ob ich nicht ein Interview geben möchte. Dann wäre es zumindest von mir und mit meinen Informationen oder ob sie es einfach so schreiben.
Aber lass uns da nochmal kurz reingehen, weil ich glaube, für alle, wir hören viele Menschen zu, die nicht mit den klassischen Medien. Also du hast ja auch ganz klar in diesem Video gesagt, du möchtest selber die Kontrolle diesmal darüber haben und das ist nicht irgendwo, weil ich glaube, beim letzten Mal war es dann auch irgendeine Headline, gab es ja dann doch irgendwie,
genau,
du bist Mutter geworden.
Still und heimlich Mutter geworden.
Still und heimlich Mutter geworden. Und diesmal gab es ja wahrscheinlich wieder irgendwelches Bildmaterial, was dir dann vorgelegt wurde. Also, dass du mal vielleicht erklärst, wie das dann so abläuft, weil ich glaube, das ist total interessant, dass man das so...
Also auch das habe ich immer nur viel von anderen gehört und dann eben vor ein paar Jahren das erste Mal selber erfahren, dass... Ich, also so genau kann ich es nicht verfolgen. Ich weiß nicht, wurde ich auf der Straße gesehen? Hat jemand heimlich ein Foto gemacht? Mhm. Ich habe eine Presseagentur, die macht meine Presse-related Sachen. Mhm. Das ist nicht die Schauspielagentur, die für konkrete Jobs zuständig ist. Und die kriegt dann eben E-Mails oder Anrufe, oft von, damals war es leider die Bild-Zeitung, und die dann sagen, also wir haben hier ganz konkrete Informationen vorliegen. Nilam ist dann und dann Mutter geworden in diesem und diesem Krankenhaus und hat irgendwie dieses und dieses Geschlecht bekommen und wir würden das veröffentlichen. Wäre natürlich schöner, wenn sie selber was dazu sagt. Und beim ersten Mal hieß es auch noch, und wenn sie will, können wir gerne ein Fotoshooting machen, bezahlen dafür auch, dass sie die Bilder bei uns veröffentlicht. Und dann, also habe ich natürlich gesagt, nein, aber dich beschäftigt schon sehr, finde ich. Woher kommt es? Also wer redet da irgendwo oder wer bekommt was mit? Und am Ende landest du halt, finde ich, bei dem Gedanken so, es ist einfach so, du gehst zum Kinderarzt, du gehst raus mit dem Kinderwagen, du bist im Krankenhaus, läufst du die Flure rauf und runter vielleicht, je nachdem. Das lässt sich super schwer vermeiden irgendwie. Mhm. Und ich bin mir recht sicher, dass das niemand in meinem Kreis war, weil der so klein ist, dass ich das sehr gut überschauen kann. Und das war jetzt beim zweiten Mal im Grunde genauso. Also ich habe das damals ausgehalten und habe gesagt, ich lasse einfach diese Schlagzeile so stehen und sage nie was dazu. Mhm. Aber irgendwie, wenn die Bild-Zeitung es schreibt, dann ist es ja wie gesetzt. Also selbst wenn die nicht mit Sicherheit das so sagen können, weil es ja nie mit Sicherheit von mir bestätigt wurde, triffst du dann über Jahre auf ganz viele Leute, die immer wieder sagen, hey, du bist ja Mutter geworden. Und dann stehst du so kurz da und denkst so, ja, hast du in der Bild-Zeitung gelesen, aber ich habe ja selber nichts dazu gesagt. Mhm. Also du kannst dich dagegen gar nicht wehren. Es ist dann im Grunde draußen sozusagen. Und jetzt bei diesem Mal war es wieder so, dass eine Anfrage an die Agentur ging, dass es Bilder gibt, die veröffentlicht werden. Und dann war ich so, nee, gibt's nicht.
Und also, dadurch, dass du eine öffentliche Person bist und wenn du dich in deinem öffentlichen Raum, also ich meine, jeder kann ja sehen, dass du schwanger bist, wenn er dich auf der Straße trifft, ne? Also so, aber solange du jetzt nicht über einen roten Teppich bist, also ich, nur mal das zu verstehen, also wenn du jetzt über die Straße in Berlin gehst und dich jemand fotografiert, darf er das auf jeden Fall veröffentlichen?
Ich glaube, da müssen wir deine ZuschauerInnen nochmal nach der konkreten rechtlichen Lage fragen. Es ist auf jeden Fall so, sobald ich die Information einmal rausgebe, darf darüber...
Jetzt zum Beispiel.
Genau. Im Grunde alles Mögliche geschrieben werden. Du kannst mit viel Geld und tollen Anwälten wahrscheinlich da auch Dinge bewirken, aber that's not me. Also den Aufwand, die Nerven, das Geld, das stecke ich da nicht rein. Es gibt andere Menschen, die das machen und das auch sehr erfolgreich machen, weil es ist ja auch gar nicht mal so unverbreitet, nicht darüber zu reden in meinem Job, dass man Mutter geworden ist. Weil es teilweise auch die Angst gibt, dass du dann nicht mehr besetzt wirst oder nicht mehr arbeitest oder als komplizierter giltst. Und deswegen gibt es viele KollegInnen, die das auch so machen. Auch wenn es viele gibt, die es auch öffentlich machen. Aber es gibt diesen anderen Teil. Ja, anyhow, rechtlich weiß ich nicht genau. Aber ich habe auf jeden Fall jetzt Türen geöffnet. Und jetzt muss ich halt gucken, wie ich damit umgehe.
Wenn es jetzt für dich so eine perfekte Welt geben würdest, hättest du denn diesen Schritt gemacht? Oder ist das jetzt einfach nur, weil wieder diese... Weil ich finde es ja auch, das ist ja so eine schöne Botschaft. Also ich kann mich ja an jeden, wenn man jetzt so zum Beispiel schwanger ist, ne? Also deshalb finde ich es gut, dass du jetzt diesen Schritt auch selber gewählt hast, als wenn es da wieder so eine von dieser großen deutschen Zeitung so eine blöde Headline gegeben hätte, dass du schwanger bist, weil es ist ja was Schönes, ne? Und ich gerade finde ich so ein Schwangerschafts-Outing ist ja so eines der schönsten Sachen, weil man ist ja auch, also man hat sich ja dazu meistens zu entschlossen. Deshalb finde ich das auch einfach so mit das Schönste, das einfach selber zu sagen und nicht, dass es irgendjemand anders entscheidet.
Total. Aber also das ist ja dieses, das ist glaube ich das Schwierige für mich in den letzten zwei Jahren gewesen, diese Diskrepanz zwischen, ich rede da gar nicht drüber, aber eigentlich ist es das Größte in meinem Leben und das Schönste. Und das war, da habe ich früher immer drüber geredet, Mama zu sein ist für mich schon immer, ich wollte relativ früh immer Mama werden. Mhm. Das hat das Leben einfach nicht so für mich bereit gehalten. Mhm. Das ist auch okay. Aber es ist für mich, das klingt wirklich kalendermäßig, aber immer der Sinn des Lebens gewesen. Es ist immer für mich klar gewesen, dass das das Größte ist, was ich in meinem Leben schaffen kann, unabhängig von der Karriere. Und es ist ganz toll, tolle Filme zu machen und Preise zu gewinnen und was weiß ich nicht was. Aber das ist was anderes, was bleibt. Sorry, es sind die Hormone, weil ich bin schwanger. Aber es ist einfach das Schönste und das wusste ich schon immer. Und deswegen war es, glaube ich, auch so schwer, das zu jonglieren und gar nicht drüber zu reden. Und das hat mich dann auch über die Zeit verstummen lassen eben.
Aber du bist ja vom Beruf Schauspielerin, gelernte Schauspielerin. Also bist du ja eigentlich praktisch immer wie auch in so eine Rolle geschlüpft, ne? Also du warst privat Mutter, Partnerin und dann bist du in deinen Beruf gegangen. Du hast ja gearbeitet auch nach der Geburt deines Kindes wieder und dann bist du ja eigentlich immer wieder, das war ja dann auch immer gleich eine Rolle, weil dir wurden ja bestimmt auch Fragen gestellt, aber es war ja dann wieder so, da hast du ja eigentlich das gemacht, was du gut kannst, in Rollen zu spielen das und dann stimmt, einfach die echte Nilam war ja dann eigentlich nie da.
Nee, aber so streng würde ich es gar nicht sehen, weil ich glaube, dass wir alle, sobald wir auf Social Media auftreten, in irgendeine Rolle schlüpfen. Mhm. Meine war jetzt vielleicht ein bisschen größer, also der Bereich, den ich verdeckt habe, war deutlich größer als vielleicht andere Sachen, aber es hat sich jetzt nicht permanent angefühlt wie ein Doppelleben leben oder sowas. Also das, weiß nicht, das wäre zu groß, wenn ich das so sagen würde. Und irgendwann, ich weiß nicht, wie du das, es gibt ja auch bei dir Themen, du bist ja sehr in deinem Bereich, einfach in deiner Nische unterwegs und lässt ja auch vieles außen vor, was gar nicht relevant ist für deine Zielgruppe beziehungsweise den Job, den du machst. Und da hast du ja auch nicht immer das Gefühl, dass du denkst, so, oh, jetzt lebe ich ein Doppelleben, weil ich nur über Hebammen-Sachen rede. Aber eigentlich interessieren mich auch Teenie-Serien zum Beispiel. Oh. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ich weiß.
Das fühlt sich dann nicht so krass nach Doppelleben an, sondern irgendwann wird es so ein Automatismus einfach.
Es ist einfach nur so, weil ja das Muttersein, ja, und du sprichst ja auch gerade, dass es irgendwie auch für dich das war dein Lebenswunsch, gerne Mutter zu werden, dass es ja schon einen großen Teil annimmt. Und ich finde gerade die Transformation, wenn man das erste Mal Mutter wird, also von Frau dann auch Mutter zu sein, alleine was man für Gefühle durchlebt, was das Gehirn dann auch nochmal macht, was wir jetzt ja einfach wissenschaftlich belegt ist, dass es eigentlich wie eine zweite Pubertät ist und warum man dann vielleicht auch manchmal ein bisschen crazy ist. Ja. Und es einfach krass ist, was der Körper, was das Gehirn da macht und auch, dass man eine ganz neue Verletzlichkeit bekommt. Also deshalb glaube ich, ist es jetzt ja auch so gut, dass du über gewisse Themen kannst, weil ein ja wirklich Themen einfach nochmal ganz anders berühren, die einen vielleicht vorher, wo man das noch nicht war, ja, eine andere Stärke hatte.
Ja, es ist bei mir auch absurd, wenn ich Drehbücher lese. Also ich konnte ganz lange nach der Geburt zum Beispiel keine Filme sehen, wo Kindern irgendwas passiert ist. Und das ist, also das guckt man nie gerne in dem Sinne, aber ich konnte das immer aushalten. Es war immer ein Film für mich irgendwie. Aber jetzt diesen Switch im Kopf zu haben und das direkt auf dein Kind gefühlt zu übertragen, wenn du was siehst, wie intensiv das ist und wie sehr mich das beeinflusst, zum einen als Zuschauerin von Dingen, aber zum anderen auch, wenn ich Drehbücher lese. Also wie relevant plötzlich Themen werden, die ich vorher unter Unterhaltung verbucht hätte, weil sie fiktiv sind. Und jetzt plötzlich kann ich mich gar nicht mehr davon separieren und sagen, es ist ja nur eine Rolle, sondern es ist
krass.
Die Trennung gibt's einfach gar nicht mehr. Ja. Das hat sich schon extrem verändert, dieses intensive Fühlen zu bestimmten Dingen, ja.
Ja, und das ist einfach, was man vorher gar nicht so hatte. Und diese Angst, also sofort, wenn man, finde ich, so ein Kind in den Händen hält und dann hat man einfach eine Verantwortung für einen Menschen.
Katastrophe.
Ja, und diese, man will natürlich irgendwie man möchte ja Kindern sozusagen Vertrauen geben, aber dieses, finde ich, etwas, was man... Und jetzt wirst du wieder Mutter sozusagen. Also es verdoppelt sich nochmal. Das finde ich einfach das Krasseste. Man hat noch mehr Verantwortung.
Sag das nicht so.
Doch, es ist einfach so, wo ich jedes Mal denke, es ist so ein bisschen, wenn man jetzt so eine Doku guckt von so, es gibt so eine Doku von so einer Leopardenmutter, die hat dann drei Kinder. Und du willst sie ja irgendwie alle durchbringen, weißt du? Und das ist natürlich noch ein bisschen einfacher als in einer freien Wildnis, in der wir leben. Aber trotzdem diese Verantwortung zu haben und diese Angst, die man als Eltern zum ersten Mal in seinem, weil vorher gehst du halt irgendwie aus der Tür und bist halt irgendwie, machst ja nicht so viele Gedanken, also ich war jedenfalls so. Und jetzt einfach als Mutter von vier Kindern und du wirst jetzt auch wieder Mutter, ist es einfach krass.
Es ist alles anders.
Ja.
Ich habe irgendwann eine Formulierung für mich gefunden, es ist alles anstrengender, aber es ist alles schöner. Das bringt es für mich so auf den Punkt. Also Urlaub ist nicht mehr das Gleiche, andere Dinge sind nicht mehr die gleichen, aber wenn das Kind da ist, das alles ist schöner. Ich würde es für nichts auf der Welt tauschen und nichtsdestotrotz, du warst ja zum Beispiel bei unserer Anfangszeit dabei, die war jetzt für mich nicht einfach und die war, du weißt ja auch, ich bin ein sehr kopflastiger Mensch. Also ich glaube, ich habe Sissy manchmal Fragen gestellt, die sie so vielleicht noch gar nicht gestellt, die so theoretisch angehauen. Wie oft genau muss das Kind stillen, damit es satt wird? 14 oder 16 Mal, weißt du so? Ich brauche da immer so einen Guide, so einen Leitfaden und ich hoffe, dass es jetzt beim zweiten Mal ein bisschen entspannter wird.
Du hast ja kaum Fragen. Ich habe dich ja neulich schon gefragt. Also ich meine, ich habe sehr wenig von dir gehört.
Das stimmt.
Ob du nur mit ChatGPT redest oder ob du auch noch mit deiner Hebamme redest.
Nein, habe ich dir auch gesagt, dass ich das nicht, ich habe das zwischenzeitlich mal, es stimmt, auch gemacht. Aber ich halte nicht mehr so viel von ChatGPT, gerade was solche Dinge angeht. Und deswegen bist du meine Nummer 1 Adresse. Okay. Aber wie du halt auch sagst, ist es ja dann beim zweiten Mal doch alles anders. Auch eine zweite Schwangerschaft ist crazy anders. Hm. Also ich finde es absurd, wie nebenbei die schon läuft. Ich frage mich dann, wie es bei so einer dritten oder vierten ist. Also ich habe wirklich, glaube ich, 50% der Zeit vergessen, dass ich schwanger bin, weil ich so beschäftigt mit anderen Dingen bin einfach.
Und beim ersten Mal warst du so eine Vorbild, also du bist ja immer noch eine Vorbild, also ich weiß, was ich meine, wenn ich sage vorbildliche Schwangere, aber dass man einfach, du hast dich ja sehr gut vorbereitet, du wusstest über alles Bescheid und jetzt hat man einfach nicht mehr so viel Zeit, wenn man einfach ein Kleinkind hat.
Also. Voll. Und es ist auch, also du, dieses leichte Grundvertrauen von, ich habe es schon mal geschafft, dieses Kind, dass es überlebt, ich schaff's nochmal, das hilft schon ein bisschen, finde ich. Ich will da nicht zu naiv rangehen jetzt beim zweiten Mal schon wieder, sonst kriege ich die Quittung dafür. Aber ich habe das Gefühl, es könnte ein bisschen einfacher, zumindest von meinem Kopf, Gedankenkarussell werden sozusagen.
Mhm. Hast du dir damals mehr Gedanken über die Geburt oder das Wochenbett gemacht?
Ich habe mir fälschlicherweise nur bis zur Geburt gedacht. Das hat mal, ich weiß gar nicht, ob du das warst oder ob mir das jemand gesagt hat, dass
ich
das ganz oft das Ding ist, dass Leute nur bis zur Geburt denken.
Das ist mein Satz.
Und dann plötzlich hast du ein Kind. Und eigentlich fängt es ja da erst an. Mhm. Weil so eine Geburt, wenn du ganz ehrlich bist, die ist in spätestens 48 Stunden in irgendeiner Form abgehandelt, wenn du es so runterbrichst. Ja. Auf jeden Fall über die Geburt und viel zu wenig übers Stillen. Mhm. Also ich habe nicht verstanden, dass das was ist, was beide Parteien lernen müssen sozusagen. Mhm. Ich dachte, das wäre sowas Natürliches. Das ist ja so vorgesehen von den Körpern und der Ernährung des Kindes her und es muss ja ganz einfach sein. Und es gibt diese Beispiele auch, es war jetzt bei mir nicht der Fall, aber darüber habe ich mir deutlich zu wenig Gedanken gemacht.
Aber du bist schon krass jemand, also ich meine auch, wir wollen ja gar nicht so tief reingehen, aber so, ich meine, du hattest ein, zwei Stillprobleme, aber was ich ja wirklich bei dir so toll fand, dass du erstmal hast du mir vertraut und dann einfach, dass du es durchgezogen hast. Dass du auch einen Partner hattest, der das mitgetragen hat. Weil ich habe euch immer wieder gesagt, also das ist jetzt tough, aber it's worth it. Und hatte ich recht?
Ja, 4 Monate später hattest du recht. 4 Monate später. Aber natürlich fühlen sich diese 4 Monate an wie eine Ewigkeit. Und das stimmt, ich habe dir blind vertraut, weil sonst hätte ich das nicht durchgezogen. Also das kann man ruhig sagen. Ich hatte eine heftige Brustentzündung mit Abszess und allem. Und das war für alle unschön und schmerzhaft. Und da konnte Sissy gar nichts für, weil das einfach innerhalb von 12 Stunden passiert ist. Und dann mussten wir da aus der Patsche raus. Und das hat einfach wirklich lange gedauert.
Ja.
Und dann weiß ich aber irgendwann, als mein Kind dann ein Jahr oder so, ich hab dann noch gestillt, war ich so dankbar, dass ich das gemacht habe. Mhm. Und dann war ich auch so traurig, als ich abgestillt habe. Ich hatte richtig so 3 Tage Trauer, weil ich dachte, krass, was wir alles durchgemacht haben bis hierhin. Und so das erste halbe Jahr zum Beispiel habe ich dich ernährt. Das finde ich auch so ein krasses Gefühl, weil ich... Also ich war zum Beispiel immer jemand, die sehr unzufrieden mit ihrem Körper, die immer sehr hart mit ihrem Körper, die nie dankbar für ihren Körper war. Und ich war zum Beispiel unglaublich gerne schwanger. Also ich habe das geliebt, schwanger zu sein. Ich konnte es immer gar nicht verstehen, wenn Leute sagen, boah, nee, bin ich froh, wenn ich meinen Körper wieder habe. Und ich war so, Gott, das ist das Schönste, was mein Körper je für mich gemacht hat. Und sowas beim Stillen auch, weil ich dachte, das kommt ja von mir. Das ist ja total crazy, dass dieser Körper, den ich so schlecht behandle auch teilweise, das trotzdem für mich und für mein Kind gemacht hat. Mhm. Und das war ein richtig großes Stolzgefühl.
Ja, das ist auch, also ich bin auch nach wie vor noch so stolz. Also ich meine, das war auch für mich eine der krassesten Erfahrungen. Ich glaube, wir hatten ja einfach die beste, das können wir auch mit sagen, mit Katrin Bautsch mit an Bord.
Aber wie?
Wir haben alle was gelernt. Also das war wirklich, du warst da wirklich ein... Ja, so ist das, ne? Du warst so.
Ich wurde im Krankenhaus gefragt, ob sie Bilder aufnehmen können und das sind ihre Uni-Studiengänge mit ein. Also ich war ein Paradebeispiel für so nicht.
Aber der Laser war unser bester Freund.
Das stimmt auch.
Also das ist krass. Da hat uns auch, da haben wir auch, wie gesagt, eine kleine Studie gemacht, weil wir einfach das dann so gemacht haben, wie wir uns das gedacht haben. Und das war auf jeden Fall eine Studie, aber es war schon krass. Aber da sieht man halt einfach, du wolltest das, ne? Also ich meine, du bist halt echt die extra, also weil ich hätte das auch total nachvollziehen können, wenn du gesagt hättest, so hier stopp. Aber irgendwie, es lief ja.
Nee, es war in meinem Kopf, ich wurde selber nicht gestillt. Mhm. Und meine Mama hat zum Beispiel gesagt, du wirst eh nicht stillen können. Die ist so alte Schuhe, also weißt du, bei meiner Mama saß keiner dabei, der das so begleitet hat. Da kam vielleicht die Milch dann nicht richtig oder zu wenig und dann war es so, nee, ich habe keine Milch.
Ah, das wusste ich nicht, dass sie es zu dir gesagt, du wirst eh nicht stillen können.
Ja, sie hat zu mir gesagt, das wird bei dir auch nicht funktionieren. Also nicht böse gemeint, sondern es war einfach ihre, das dachte sie sozusagen. Und deswegen, ich glaube, das hat mich auch nochmal so ein bisschen, nee, doch, werde ich, weil das wird funktionieren. Und weil ich mich vorher so viel auch mit deinem Content und so und du ja total fürst, also zu Recht, und das natürlich einen auch so ein bisschen prägt und man, doch, das muss gehen. Wenn Sissy das sagt und Sissy ist an meiner Seite, dann wird das gehen. Und das hat sich, glaube ich, so festgesetzt einfach.
Ja, also ich möchte nochmal sagen, ne, also ich meine, ich finde gerade, wenn man so eine Geschichte miteinander durchsteht und auch begleitet, oder mir ist einfach immer so wichtig, geh mit euch dann den Weg, weil Stillen ist natürlich, aber es muss halt einfach gelernt werden. Und ich glaube, das ist vielen einfach noch nicht bewusst, wie viel Begleitung es auch braucht. Und deshalb ist auch, also eine Katrin Baut, für alle, die nicht wissen, weil sie ist einfach Gold wert, also ihr Podcast Stillleben, ihre Aufklärung, die sie da seit Jahren betreibt. Und weißt du, was ich so gut finde? Und ich glaube, du hast das einfach nicht so sehen, die ist halt so krass ehrlich, ne? Das ist so eine.
Damit kann ich ja, du hast mich vorher ein bisschen gewarnt, du hast gesagt, so, die ist einfach sehr, sehr ehrlich, damit muss man umgehen können, gerade mit den Hormonen, die man auch in sich hat. Und das ist aber ja eine Art, die ich liebe. Also einfach hau drauf und ehrlich sein.
Ja.
Und du fragst was und du kriegst einfach die straighte Antwort ohne Schnörkel und allem Möglichen.
Und ich bin ja eher so ein bisschen kuschelig immer so, ich versuche ja dann immer noch so
ein
bisschen.
Du bist auch straight, aber auf eine andere Art, ja.
Also so, ich versuche das dann schon so ein bisschen einzubetten und so. Und das ist, glaube ich, manchmal halt, wenn man so etwas so ganz glasklar erfährt und sagt so, ja, entweder machst du es so oder lässt es halt gleich.
Ne? Genau so ist es. Genauso. Oder wenn du dann nochmal fragst, dann so habe ich habe doch gerade gesagt, wie es, also.
Entweder so.
Ich habe jetzt meine Meinung in den letzten 2 Minuten nicht geändert. So oder nicht. Aber das sind auch 2 Sachen, die kann ich wirklich einfach nur rausgeben. Die habe ich von dir. Ich bin vorher noch nie zur Osteopathie gegangen. Das hast du mir so. Und du bist ja auch sehr empfänglich als Schwangere das erste Mal und nimmst dann alles gerne mit Kusshand. Und das ist das Erste, was ich auch allen meinen Freundinnen, die danach schwanger waren, gesagt habe. Mach dir bitte auch, also während der Schwangerschaft, ja, aber nach der Geburt vor allem auch 2 Termine. Das ist einmal bei deiner Osteopathin oder bei einer und bei Katrin. Einfach nur zum drüber gucken. Meine Meinung, weiß nicht, wie du das siehst, aber selbst wenn es keine großen Probleme gibt, einfach, dass jemand so kompetentes mal drauf geschaut hat.
Also ich würde sagen, glaube ich, wenn wir jetzt nicht dieses krasse Problem gehabt hätten, also, ja, aber gut. Aber ich glaube einfach generell, wenn man einfach merkt, dass man in seiner Stillbeziehung ist, eine Stillberatung wirklich eine nochmal IBCLC, also eine wirklich ausgebildete Stillberaterin immer, weil so wie die Ausbildung ist, ist nochmal die Hebammenausbildung eine ganz andere. Es gibt Hebammen, die sich sozusagen wirklich darauf spezialisieren und die das halt auch. Und Stillen ist für mich etwas so, da möchte ich immer auf dem neuesten Stand sein, aber da bin ich zum Beispiel, ich frage sie immer, wenn ich nicht weiterkomme. Und ich finde, ich glaube, das ist sowieso generell die Kompetenz jeder medizinischen Person. Man muss nicht alles wissen, aber man muss einfach wissen, wo man einfach mit welchen Personen man zusammenarbeitet, damit man einfach eine Frau in dieser sensiblen Phase, in dieser Transformation, das geht jetzt auch um Mental Health, körperlich, stillen, dass man einfach weiß, wie man halt, ne, die einfach ganzheitlich betreuen kann. Und das würde ich mir ja so wünschen, wenn einfach das allen Frauen zugutekommen würde. Weil das ist ja so das Problem, was wir gerade haben und worüber ich ja auch hier, ob im Podcast oder auf meinem Kanal, meinem Instagram-Kanal, dass es einfach so ein Privileg geworden ist.
Ja,
das
schade.
Ist einfach scheiße.
Also, was heißt schade? Es ist nicht scheiße, es ist einfach falsch.
Ja.
Weil es so wichtig ist, ist es einfach falsch.
Und wenn die Krankenkassen sehen würden, dass man, wenn man am Anfang, ne, und wenn man übersieht, wie auch so eine Stillbeziehung ist ja nicht, wenn man einfach sieht nachher, wie viele Muskelgruppen da arbeiten, was das auch. Das freut nachher die Logopäden. Ne? Also es ist ja einfach so viel mehr und es baut immer aufeinander auf. Und ich glaube, da macht man sich einfach viel zu wenig Gedanken darüber. Und deshalb finde ich es sehr schön, dass du halt auch als öffentliche Person über diese wichtigen Themen, du hast ja dann, ich habe ja immer ganz gesagt, es geht uns alle an, wie wir geboren werden, ob man jetzt Kinderwunsch hat oder nicht. Deshalb war es ganz gut, da konntest du dir doch dann immer was mitteilen. Ne? Weil es ist einfach, egal ob man gerade in der Position ist, aber das ist halt einfach so wichtig, diese kurze Phase im Leben einer Frau oder auch wo man Eltern wird, ist einfach ein Grundstein.
Voll. Also auch für ein neues Leben im Grunde. Ja. Also nicht nur für das Neue, sondern für dein neues Leben.
Deshalb, um nochmal auf dich zurückzukommen, ja. Du hast gerade schon ein bisschen angesprochen, ne? Du bist ja sozusagen, das ist ja glaube ich auch immer, die besten Jobs kommen ja meistens dann, wenn man entweder gerade schwanger ist oder gerade das Kind geboren hat. Also ich meine, ich habe das schon öfter, ich habe mehrere Menschen schon, die auch deinen Beruf machen, betreut und ich habe immer das Gefühl, immer kommen diese Anfragen, wenn die entweder gerade im Wochenbett sind.
Kann ich mir echt vorstellen, dass das so ist.
Ja. Also so, als wenn die das irgendwie immer alle riechen. Und ich meine, ich kann das ja verstehen, das ist ja auch so, mir ging es auch, als ich im Wochenbett war und dann sind Frauen wieder schwanger geworden und dann will man das ja auch gerne wieder machen. Also ich bin auch 8 Wochen nach dem Wochenbett, habe meine erste Geburt gemacht, weil ich das gerne machen wollte. Also man hat ja auch so, ne, man ist ja nicht nur Mutter, man hat dann ja noch seinen Beruf. Und dann denkt man so, warum gerade jetzt? Wie war das bei dir, als das erste Mal? Du bist ja auch ziemlich schnell. Wir hatten ein intensives Wochenbett und dann bist du... Ja. Du bist verschwunden.
Ich bin vom Wochenbett verschwunden. Zum Glück war es bei mir nicht so, dass ich dachte, oh Gott, weil die Anfrage für eine recht große Serie kam, als ich in der 38. Woche oder sowas war. Und dann habe ich das abgesagt, weil ich gesagt habe, Leute, ich werde ein Kind haben, das dann ganz klein ist. Und dann haben die gesagt, komm doch bitte trotzdem zum Casting. Und dann dachte ich so, okay, wenn die schon mal wissen, dass dieses Kind dann da ist, dann ist das ja schon mal eine richtig gute Voraussetzung, dass dann die Weichen so gestellt sind, dass man gut arbeiten kann.
Die Rahmenbedingungen müssen dann stimmen.
Genau. Das war dann natürlich die Bedingung und man hat es einfach ja auch gesehen und ich bin zum Casting und ich habe absurderweise, und ich dachte es wirklich nicht, weil ich die deutsche Filmbranche nicht so einschätze, habe ich dieses Casting bekommen und mit einem super großen Goodwill von der Produktion, wir wissen, du wirst das erste Mal Mama, Stillpausen, dies, das, wir organisieren alles. Also es ändert sich ja auch alles in meinem Beruf. Ich habe vorher einen Scheiß drauf gegeben, ob ich ein kleines Hotelzimmer kriege. Jetzt muss ich gucken, irgendwie zwischendrin sind da Stufen, ist da eine Mikrowelle, ist da ein Kühlschrank, während ich gestillt habe. Das waren so alles Sachen, die haben mich vorher nicht großartig interessiert. Mhm. Und das geht ja auch immer mit finanziellen Mehraufwand für eine Produktion einher. Naja, und dann habe ich diese Rolle bekommen, das wusste ich auch noch vor der Geburt. Und dann wussten wir im Grunde, dass ungefähr 3 Monate nach Geburt ich an dieses Set gehen werde. Und es war auch keine deutsche Produktion. Das haben wir größtenteils in Italien gedreht. Und dann waren wir in diesen Stillproblemen drin und dann kamen neue Begriffe auf mich zu, mit denen ich mich auch nicht beschäftigt hatte. So Saugverwirrung, wann Flasche geben, Nuckel, alles so eine Sachen, die sind einfach nicht bei dir vorhanden, wenn du nicht Mama selber wirst. Und dann bin ich in diesen Dreh reingegangen und zum Glück bin ich da relativ naiv reingegangen, weil sonst hätte ich den nicht überstanden. Also das waren 17-Stunden-Tage zum größten Teil. Krass. Und aus, wir sind bereit, alles zu geben für dich und dir die Weichen so zu stellen, wurde ein Kampf um jede Stillpause, vor allem mit alten weißen Männern, die dann Aufnahmeleitung sind und dann plötzlich nicht verstehen, dass Abpumpen und Stillen keine Sachen sind, wo ich mir eine Zeit für aussuche, sondern mein Körper sagt mir, wann reicht's jetzt? Mhm. Und ich war da ja besonders empfindlich, weil ich diese Probleme auch mit Milchstau und so weiter hatte, dass ich immer sagen musste, ich muss jetzt abpumpen. Wir haben das schon gestretched. Also ich habe jetzt schon eine Stunde gewartet. Ich muss das jetzt sofort machen.
Weil du sonst einfach krank wirst.
Genau, weil ich sonst Fieber kriege und dann falle ich aus. Aber auch das wusste ich ja zum Beispiel vorher nicht, dass das sich so, also wie so ein Schüttelfrost von so einem Milchstau, wie scheiße sich das einfach anfühlt. Und ich habe wirklich viel gekämpft. Und ich glaube, das einzige Glück war, dass der liebe Gott oder wer auch immer mir ein Kind aus Gold und Zucker geschickt hat, was wirklich alles mitgemacht hat. Also wenn mein Kind zum Beispiel nachts nicht gut geschlafen hätte und ich komme nach 17 Stunden nach Hause und ich muss noch Text lernen und ich habe eine durchzechte Nacht, weil das Kind nicht gut schläft, wie hätte ich denn dann 70 Tage durchhalten sollen? Also
17 Stunden?
Ja.
Das war mir eigentlich auch
locker.
Gar nicht bewusst. Das ist schon
locker,
krass.
17 Stunden. Also im Schnitt würde ich sagen 15 Stunden mit nach Hause fahren und allem, bis du dann im Bett liegst, auch mal duschen gehst, auch mal noch irgendwas machst. Und mir war natürlich auch nicht bewusst, wie groß das Thema, ich glaube der Begriff heißt Mom Guilt. Dass es ja auch eine bestimmte Phase gibt bei Kindern, wo Dinge so schnell gehen und du gehst morgens aus dem Haus und abends setzt sich das Kind einfach plötzlich hin. Also das ist wirklich eine Sache von, es macht es das erste Mal, während ich nicht da bin. Damit habe ich schon crazy gekämpft, muss ich sagen. Ich wusste die ganze Zeit, dass mein Kind gut betreut ist und ich dachte ursprünglich auch mal, oh super, das kommt mit ans Set, da legen wir so eine Decke hin im Trailer. Das ist ja ganz einfach alles. Also das Kind muss ja in mein Leben mit einsteigen, so ein bisschen. Und habe dann recht schnell gemerkt, jo, also der Trailerboden ist ganz schön dreckig. Generell bin ich mit der Konzentration, wenn mein Kind im Trailer auf mich wartet, überhaupt nicht beim Projekt, sondern renne in jeder Pause zum Trailer zurück, um zu gucken, ob alles okay ist. Und habe so ganz viele Sachen festgestellt, die ich mir in meiner Naivität einfach ganz anders vorgestellt habe. Und habe dann gemerkt, es ist besser, wenn das Kind zu Hause bleibt, da ist es gut betreut. Also bei mir in Italien, aber zu Hause bleibt und ich ans Set fahre. Und dann habe ich immer die Milch zum Beispiel mit dem Fahrer nach Hause schicken lassen, mit dem Produktionsfahrer. Und so Sachen, wo du dann irgendwann auch dein Schamgefühl überwindest, weil irgendwann kannte jeder Fahrer meine Milchtüten im Catering. Kühlschrank standen meine Milchbeutel, weißt du. Das war so, also eigentlich bin ich gar nicht die Person dafür, aber irgendwann übernimmt es die Priorität und ich musste mir diesen Raum selber schaffen, weil er mir leider von der Produktion so nicht gegeben wurde, wie er mir anfangs versprochen wurde. Und den Fehler werde ich jetzt zum Beispiel nicht nochmal machen. Also so viel ist mir diese Anfangszeit dann wert, zu sagen, dann arbeite ich jetzt erstmal nicht.
Ich hätte mir das auch nicht, wenn man das von außen so sieht, hätte ich mir es auch einfacher vorgestellt.
Ich hatte also es war ein bisschen Pech auch dabei, würde ich sagen.
Ich meine, du hast eine Hauptrolle gespielt. Genau. Ich meine, ich glaube einfach, wenn du jetzt zum Beispiel vielleicht, du hattest einfach super viele Drehtage.
Ich hatte jede Szene, ich hatte jede Einstellung.
Ja, so das war halt einfach ein bisschen Pain, ne?
Genau, das war Pain und Pech und gleichzeitig war das überhaupt die Chance, weswegen ich ja das Projekt machen wollte eigentlich. Mhm. Ich finde es auch toll und ich finde es auch wichtig, dass ich, das wusste ich auch, dass ich Mama bin, aber trotzdem auch weiter Schauspielerin, also meinen Beruf haben möchte. Und mir ist zum Beispiel absurderweise auch so die Trennung vom Kind, wenn jetzt nichts, keine großen Meilensteine anstanden, auch relativ einfach gefallen. Dann habe ich mich am Anfang so schlecht gefühlt, das zuzugeben, aber zu sagen, nee, ist jetzt okay, wenn ich jetzt 4 Stunden weg bin. Ich fand das ganz weird. Ich dachte, ich muss das ganz schlimm finden, aber ich fand das eigentlich auch ganz okay.
Ja, es ist ja auch eine, also ich meine, 17 Stunden sind jetzt krass, weil es einfach
das
super
ist das andere, ja.
Aber ich glaube, wenn man seinen Beruf, den man ja auch liebt, also ich kann nur aus meiner persönlichen Sicht sprechen. Ich habe ja auch immer, ich habe 4 Kinder und habe immer ausschließlich gestillt und habe gearbeitet. Aber wenn man etwas mit Leidenschaft macht, also wenn du jetzt nicht unbedingt irgendwas machst, wo du denkst, so, ach, da muss ich jetzt nicht unbedingt hin, aber wenn man sowas mit so wirklich auch so Leidenschaft macht und dann ist es ja noch was anderes, es ist ja wie ein Hobby. Also das, wenn du jetzt zum, was weiß ich, Pilates gehst. Also ich sage auch immer so, ich kann jetzt nicht noch 5 andere Hobbys machen, weil mein Job ist einfach mein Hobby auch. Mhm. Und deshalb kann ich das total nachvollziehen. Dass man kann. Und es ist ja auch mal gut, mal wieder in diese andere Rolle zu schlüsseln und nicht einfach 24/7. Und ich meine, du weißt ja einfach, dass dein Kind gut betreut ist. Ne? Du hast das andere Elternteil sozusagen. Ich glaube, wenn man einfach weiß, es ist einfach bei einer weiteren Erziehungsperson oder
Bezugsperson,
das ist richtig. Bezugsperson ist es auch mal was ganz anderes, finde ich, als wenn man jetzt ein Kind irgendwo bei irgendeinem Baby, also so, ich finde mal, wenn es wirklich einfach Family ist und das ist ja auch das Schöne, wenn man zum Beispiel Kinder, das wie es früher war, dass man in mehr Generationen aufgewachsen ist.
Finde ich so geil.
Ne? Dass einfach Großeltern, Tanten und Onkel einfach eine Rolle spielen, dann ist was ganz anderes. Und ich glaube, da waren auch Mütter nicht so gestresst, weil man einfach auch nur mal für eine Stunde sagen kann, du nimmst jetzt mein Kind und ich kann jetzt mal was anderes machen. Aber da wir so isoliert sind.
Und man manchmal auch einfach nicht die Möglichkeit hat dafür.
Nee,
ne?
Deswegen, genau.
Aber
weil keine Familie da ist, genau. Ne? Weil Familien weiter voneinander entfernt sind oder weil vielleicht auch einfach gar kein Kontakt da ist. Und ich glaube, du konntest einfach deshalb gut gehen, weil du wusstest einfach, dein Kind ist bestens betreut und die andere Person, die sozusagen das andere Elternteil einfach die gleiche Verantwortung mit übernimmt. Und wenn das gegeben ist, dann...
Genau. Aber trotzdem bin ich ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du oder... Vielleicht ist es ja auch mal spannend. Bist du die Mama, von der du dachtest, dass du sie bist? Also wenn du dir du bist ja Jungmama geworden, aber wenn du dir ganz Anfang 20 meinetwegen vorgestellt hast, wie du als Mama bist, warst du so nach deinem ersten Kind als Mama?
Gott, ich glaube, ich hatte nicht so eine Vorstellung. Also ich glaube, ich hatte früher mal eher eine Vorstellung, weil ich bei meiner Mutter alleinerziehend war und auch immer sehr viel gearbeitet habe, dass ich mehr so dieses so Stay-Home-Mom bin, aber habe einfach dann gemerkt, dass ich ja genauso brenne. Also ich wollte immer früh Mama werden. Das war für mich klar. Das war auch so mein Ziel, wie du das von. Deshalb kann ich total unterschreiben. Aber ich habe dann einfach gemerkt, dass diese andere Leidenschaft auch mit mir ist. Und ich glaube, das hatte ich als junges Mädchen. Da habe ich gedacht, okay, ich bin dann zu Hause und kochen kann ich ja eh nicht. Also es war davon, also das ist so. Aber ich habe so mehr gedacht. Aber ich merke einfach so, ich bin eher die Mutter, die auch ihren Kindern zeigt, ich wünsche mir für euch genauso etwas, dass ihr für etwas brennt, dass ihr etwas findet, wo ihr sozusagen beides sein könnt. Und ich glaube, das war vielleicht früher anders, als ich gedacht habe, ich bin vielleicht mehr zu Hause. Aber es kommt ja gar nicht mehr immer auf die Zeit drauf an, sondern es kommt auf die Qualität der Zeit an. Und ich glaube, das muss man sich immer so ein bisschen so, wenn man vielleicht auch mal diesen Mom-Guilt hat. Mhm. Weil ich habe genau auch so Videos, wie du sie gerade beschrieben hast, wo dann meine Mutter zum Beispiel bei meiner jüngsten Tochter war, die sich vielleicht einen Meilenstein hatte und ich den dann auf Video mitgeteilt bekommen habe.
Ja. So. Das ist crazy. Meine, aber zum Glück hält es nur für den Moment an, ja auch ganz oft. Es ist jetzt, okay, jetzt kann ich drüber reden. Es war okay, vor 2 Jahren musste ich halt heulen, als ich es gesehen habe. Mhm. Aber ja, ich bin zum Beispiel nicht die Mama, von der ich gedacht hätte, dass ich sie bin. Also ich dachte, ich bin eine Ultra-Gluckenmama. Ich bin ja sehr kopflastig und ich sehe in allem sofort die Gefahr und alle Möglichkeiten, die da sind, was schief gehen könnte. Und ich dachte, das wird sich krass übertragen. Es ist aber gar nicht so.
Nee, du bist sehr entspannt.
Ja, ich bin überraschend entspannt, auch für die meisten Menschen in meinem Umfeld. Ja. Und das ist aber, wie du sagst, wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass wenn ich was anderes mache, ist es meistens beruflich related und das mache ich halt sau gerne. Ja. Ich glaube, das ist einfach der Key sozusagen.
Ja, und das bist auch du, ne? Also man merkt auch einfach, und deshalb ist es so schön auch, finde ich, dass du jetzt diesen Schritt einfach gewagt hast, wieder so, das war jetzt immer ein Problem, ne? Du sitzt jetzt hier einfach mit deinem wunderschönen Bauch.
Ja, jetzt würde ich hier.
Ja, sonst eine Decke vor oder was weiß ich. So, und auch zu sehen, einfach in den letzten Tagen auch so, du warst beruflich unterwegs und man sieht einfach deinen Babybauch und es ist einfach cool. Ne? Das heißt ja nicht, dass das jetzt immer das Thema sein muss, aber du kannst einfach du selber sein,
voll,
weißt du?
Und ich kann vor allem die Themen, die mir wichtig sind, damit mehr rausbringen. Also es gibt ja auch Seiten, die sind nicht nur schön eben. Und die sind nicht nur mein Kind ist aus Gold und Zucker und ich wollte schon immer Mutter werden und stillen ist so toll. Gibt es ja auch genug andere Schattenseiten, über die ich mir zum Beispiel dann auch gewünscht hätte, als ich in diesem Schatten war, mehr drüber gesprochen wird immer wieder. Und ich glaube, das ist eher meine Befreiung, dass ich, wenn ich will, dieses Sprachrohr klingt so sehr hochtrabend, aber du weißt, wie ich es meine Stimme dafür nutzen kann einfach. Das finde ich total schön.
Das war, glaube ich, auch eine Headline, ne? Also du hast ja gesagt, du bist zum 4. Mal schwanger, worauf du jetzt, glaube ich, gerade angesprochen hast. Das ist ja für viele Menschen gar nicht verständlich, ne? Die denken ja immer, okay, die Menschen sind...
Die denken, ich habe 4 Kinder. Nein, ich habe nicht 4 Kinder.
Ja, genau, das ist halt, ne? Also wenn man das so für die meisten Menschen so, man ist 4-mal schwanger, also hat man auch 4 Kinder, sondern... Jede dritte Frau hat eine Fehlgeburt oder erleidet eine Fehlgeburt. Und das sind ja auch die Themen, die in meiner Bubble Gott sei Dank einfach mehr präsent sind. Aber ich glaube einfach für viele Menschen immer noch so wie. Also, oder dass man darüber auch spricht, ne? Und dass wir natürlich andere Gesetze jetzt haben, dass man nach einer Fehlgeburt eigentlich nicht nach dem Tag danach gleich wieder arbeiten gehen soll, sondern
das ist so crazy, wenn du das erlebt hast, dass das überhaupt jemand einfordern könnte von dir, dass du danach, also dass es so gemacht wird, ist einfach das Absurdeste überhaupt.
Ich habe gerade aktuell wieder eine Fehlgeburt betreut und diese Frau hat schon 2 Kinder und es war wirklich keine einfache Fehlgeburt. Sie hat sehr, sehr viel Blut verloren und ich bin so sauer auch gerade wieder, weil ich wollte das auch nochmal aufnehmen und so, weil sie natürlich Mutter von 2 Kindern ist. Wir hatten dann Gott sei Dank das Glück, wir haben eine Mütterpflegerin gefunden, weil wenn du einfach über 1 Liter Blut verlierst, dann ist es nicht so, dass du nächsten Morgen aufstehst und sagst so, hey, ich kann ja 2 kleine Kinder betreuen und ich kann jetzt wieder arbeiten gehen, sondern die braucht einfach auch ein Wochenbett, ne? Also, dass sie regenerieren und heilen kann. Nichtsdestotrotz hast du ja nicht nur diese Fehlgeburt, diese körperliche, sondern du hast dein Baby verloren. Ist ja nochmal, ne? Du trauerst also auch. Und wir mussten wirklich bei der Gynäkologin, nee, wir haben es einfach nicht bekommen. Also wir haben wirklich ein Rezept für diese Mütterpflegerin. Jetzt war sie natürlich, hatte das Glück, dass sie das selber privat zahlen konnte. Aber da denkst du dir doch einfach, es kann doch wirklich nicht sein, dass ich jetzt einer Frau, also das einer Frau noch erklären muss vom Fach, ich bin nicht in der Lage, meine Kinder zu versorgen. Ich bin schwach. Die brauchte eine Eiseninfusion und so weiter, dass wir dieses Rezept für diese Haushaltshilfe nicht bekommen haben. Und da denkst du auch, okay, wir leben 2026 und ich muss mich immer noch erklären, wenn ich ein Wochenbett, was wirklich medizinisch notwendig ist, ihr nicht gegeben wird.
Also man muss sich das mal übersetzen, wenn du so überlegst, so ganz blöd, du wirst angeschossen und du verlierst 1 Liter Blut. Und dann sollst du am nächsten Tag, mal abgesehen von eben diesem Ganzen, was ja bei einer Fehlgeburt und bei so einem Verlust mit deiner Psyche passiert, weil diese Vorstellung, die du dir ja in 0,nix aufbaust, sobald du einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand hältst, einfach kaputt gemacht wird oder kaputt geht, je nachdem, was es ist. Aber und dann kommt jemand und sagt so, und am nächsten Tag musst du jetzt wieder performen. Es ist wirklich, also mir fällt auch bei Männern nichts Vergleichbares ein, was es da geben könnte, wo man so schnell wieder gefordert und das eingefordert wird von einem.
Und was auch, glaube ich, die Gesellschaft mal wissen müsste, wenn du jetzt zum Beispiel die Diagnose bekommst, ist ja meistens so, du hast einen positiven Schwangerschaftstest, wie du das jetzt gerade gesagt hast, und weißt selber, wie sich das anfühlt, dann gehst du zum Arzt und dann wird dir gesagt so, dass es leider kein Herzschlag ist. Mhm. Das heißt ja dann nicht so, dass die Fehlgeburt dann sofort startet, sondern dass das ja ein Prozess ist. Das heißt, man weiß nicht, wie bei einer Geburt, wann es losgeht, wie lange es dauert, wie die Geburt verläuft. Also diese ganzen Punkte, das heißt, man braucht ja dann eigentlich...
Du wirst ja auch vor Entscheidungen gestellt, genau, von denen du keine Ahnung, ja, hast. Genau. Ne? Also da gibt es ja auch mehrere Optionen, wie, ja, und was und nach Lebenslage und wie die Frau drauf ist und so.
Ja.
Und du sitzt dann da und bist so, ich weiß nur, mich interessiert eigentlich nur eine Sache und die kann ich nicht verändern. Der Rest ist mir fast egal, also was heißt egal, aber sich dann mit sowas eben auch noch zu beschäftigen, kommt ja auch dazu, was ganz viele nicht sehen. Ja.
Also die Option ist wirklich, das habe ich jetzt... bin ich jetzt übergangen, aber dann, das heißt, es ist genau wie eine richtige Geburt nicht planbar. Nicht der Ausgang, kann man sagen. So, und dass man da halt einfach einen geschützten Raum braucht und dann auch wieder zu heilen und dass man dann nicht sagt so, und in den meisten Fällen ist es ja so, dass niemand von dieser Schwangerschaft auch wusste, weil sie halt in einer so frühen Woche dann, ne, die meisten Menschen erzählen ihre Schwangerschaft so mit 12 Wochen. Das heißt, dir geht's ja eigentlich gut.
Ja. Hab ich lustigerweise nicht gemacht, also lustigerweise, lustig ist da gar nichts dran, aber weil das die erste war, war ich da sehr offen mit. Mhm. Und das habe ich zum Beispiel, also ich muss mittlerweile sagen...
Mit deiner Familie oder auch mit deinem Beruf?
Nee, schon mit der Familie.
Du hast auch gearbeitet.
Also genau, aber schon mit der Familie. Und ich muss sagen, ich bin mittlerweile, ich war ganz lange so, nee, du erzähl das doch, es ist einfach sowas Schönes, erzähl das doch einfach. Und wenn es schief gehen sollte, dann würdest du es ja auch erzählen. Mhm. Und es ist auch so, aber ich bin zum Beispiel jemand, ich kann es wahnsinnig schwer ertragen, wenn Leute mit mir leiden. Also ich will eigentlich gerne in Ruhe gelassen werden. Mhm. Und wenn du dann aber Familie von überall hast, die natürlich einfach nur ihr Bestes geben wollen, und das hat es für mich zum Beispiel noch schlimmer gemacht.
Okay.
Also dass ich dann so, hey, wollen wir mal telefonieren? Und eigentlich bist du so, nee, ich will auch nicht drüber reden, ich will auch nicht telefonieren. Und dann machst du es aber aus irgendwie Anstandsgefühl oder sowas. Und dann danach war ich immer Team, nee, lass mal erste Feindiagnostik abwarten.
Würdest du es jetzt sozusagen nicht mehr unbedingt, also schon, weil du gemerkt hast, dass du anders trauerst das, und genau, nicht so viel...
Nur deswegen,
ja,
nur weil ich gemerkt habe, ich bin die Person, die gerne nicht... gezwungen werden will in dem Sinne, weil ich eine höfliche Person bin und gerne antworte, wenn jemand fragt. Deswegen ist das für mich eine Sache, die unter zwei beiden Elternteilen bleibt, bis es einigermaßen im, weiß nicht wie safe der Bereich ist, aber es gibt ja diesen angesehenen Zeitraum, wo man dann sagt, da ist eigentlich sollte, genau. Meine Frauenärztin meinte im Grunde, ab Herzschlag ist auch schon, also ein Herzschlag ist ein sehr guter Indikator dafür zumindest, aber da weiß ich nicht medizinisch. Also ich bin bei Team 12 Wochen, Team Organscreening, alles ist gut sozusagen, aber habe ich auch erst gelernt, wusste ich vorher auch nicht.
Ja, und ich glaube, das ist ja auch super, wie du sagst, super individuell. Es gibt Menschen, die kommen einfach besser damit klar, indem sie viel darüber reden, und du hast für dich entschieden, dass es eher mit dir ausmacht.
Das wollte ich, glaube ich, sagen, dass man danach gehen sollte.
Ja.
Also nicht nach dem, was vorgegeben wird, sondern nach dem, wie man sich selber einschätzt. Wenn es zum Beispiel nicht gut geht, wie willst du aufgefangen werden, willst du aufgefangen werden? Und wenn man sich darüber Gedanken macht, dann kann man es, glaube ich, so handhaben, wie man möchte und wie es sich gut für einen anfühlt.
Mhm. Ja, aber dass wir diesen Raum haben und dass wir einfach jetzt diese Möglichkeiten haben, dass man regenerieren kann, weil das ist ja einfach so krass, du weißt es ja einfach nicht. Und ich glaube, du hast auch gearbeitet und dann einfach zu wissen, ja, okay, was machen wir denn jetzt?
Ja, was machen wir jetzt? Und wie läuft es denn?
Ja.
Und wie, also auch da gibt es ja auch super viele Wahrscheinlichkeiten noch. Du sagst ja gerade, manchmal blutet es super viel, manchmal ist es einfacher in dem Sinne,
ja,
oder geht schneller oder so, aber...
Ja, wenn man jetzt den Weg zum Beispiel, dass man sozusagen erstmal entweder den Körper entscheiden lässt oder man macht Tabletten, das ist halt so, man muss dann ja wirklich auch als Frau entscheiden, in welcher Situation bin ich einfach gerade.
Ja, aber es ist halt psychisch. Also zum Beispiel, ich bin dann auch Freund von, ich lasse den Körper entscheiden, aber wenn der Körper sich sehr viel Zeit lässt oder irgendwas nicht rafft, dann... können 3, 4, 5 Tage oder sogar 2, ich weiß nicht, wie lange sowas dauern kann, aber
unterschiedlich.
Ist ja ein ewiger Zeitraum. Mhm. Also das ist ja eine psychische Belastung, die ist so, so krass, weil es ist ein Todesfall, es ist ein Verlust, es ist ein Liebeskummer, es ist ein Aufgeben von ganz viel Vorstellungen, die du hattest. Es ist eine neue Angst, die aufgemacht wird für die Zukunft. Also selbst wenn das eine wenn es dann abgeschlossen ist in irgendeiner Form und du dann als nicht mehr schwanger giltst, dann hat sich ja was aufgemacht plötzlich von der Angst, die du vorher gar nicht hattest, die ja für immer bleibt und für alles, was folgt sozusagen. Mhm. Also die Größe ist krass davon.
Mhm. Ja. Deshalb finde ich das einfach wichtig, dass man darüber spricht, dass es auch diese kleinen Geburten einfach Raum geben und dass man halt genau nicht so die Ärztin da reagiert hat. Das schockiert mich immer. Und gerade auch unter Frauen, was mich immer noch so ein bisschen...
Ja.
Wirklich.
Aber es ist am Ende, ich habe das vorher auch nicht, auch da muss ich sagen, du bist da in einer ganz anderen Bubble einfach natürlich.
Ja, aber
unterwegs.
Eine Gynäkologin sollte schon dafür.
Eine Gynäkologin sollte in deiner Bubble hoffentlich sein. Ja, das ist, hoffe ich, auch ganz toll.
Und dass man dann nicht irgendwie, ich finde immer so, wenn man für alles so betteln muss, für Rezepte, für wenn es einem schlecht geht, ich meine, du kennst das, wenn auch Familienangehörige, wenn man einfach nicht weiß, was so diese ganzen Ärzte-Themen, das ist einfach so. Na, da braucht man einfach auch immer ein Sprachrohr. Und wenn da nicht jemand, wenn man gerade selber nicht in der Situation ist, dass man sich so für sich einstehen kann, dann brauchst du einfach Menschen, die für dich da einstehen. Wenn man dann, und da scheitert es. Und da haben wir auch immer diese strukturelle Diskriminierung in allen Ebenen, was das Gesundheitssystem betrifft, ob es jetzt bei Fehlgeburten sei, ob es pflegebedürftige Kinder sind, ne, dass man einfach, wenn man selber gerade nicht die Kraft hat und sich dann wegen Rezept streiten muss, das finde ich schon einfach wirklich richtig schwierig.
Ja, voll bescheuert.
Werbung.
Jetzt gibt's noch ein kleines bisschen Werbung für euch. Ich möchte heute kurz über ein Thema sprechen, das mir im Alltag mit Familie wirklich ständig begegnet, und zwar Duftstoffe in Wasch- und Putzmitteln. Das klingt vielleicht erstmal total banal, aber gerade bei Babys und kleineren Kindern ist das tatsächlich ein Riesenthema. Ich finde aber generell auch bei Erwachsenen. Viele Produkte riechen ja bewusst stark nach frisch oder sauber, aber genau diese Duftstoffe können Haut und Atemwege reizen. Und wenn man sich mal überlegt, wie viel Kontakt Kinder mit Textilien haben, Kleidung, Bettwäsche, Kuscheltiere, dann ist das schon etwas, wo ich immer sage, weniger ist da wirklich mehr. Ich empfehle Familien deshalb ganz häufig, gerade in den ersten Jahren oder generell einfach, auf möglichst reizfreie Produkte umzusteigen. Und ein Produkt, das in dem Zusammenhang wirklich sinnvoll finde, ist das Sensitive Waschmittel von Haker. Das kommt komplett ohne Duftstoffe aus, ist dermatologisch getestet und einfach sehr gut verträglich. Gerade für sensible Babyhaut oder auch, wenn jemand in der Familie zu Allergien neigt. Ich bin generell der Meinung, das sollte man für alle Menschen benutzen. Was ich auch mag, es ist ein Konzentrat, das heißt, ihr braucht wirklich nur eine kleine Menge und kommt sehr lange mit dem Waschmittel aus. Und weil sich das Thema ja nicht nur auf Wäsche beschränkt, auch beim Putzen ist es ähnlich. Kinder sind überall, auf dem Boden, am Hochstuhl, Spielzeug, Arbeitsflächen, und da möchte man einfach keine aggressiven Rückstände haben. Da finde ich auch die Neutralseife von Haker spannend, weil sie sehr mild ist, aber trotzdem alles gründlich reinigt. Bei Haker müsst ihr euch also nicht entscheiden zwischen sauber und sicher, sondern ihr habt beides. Wenn ihr euch also selber überzeugen wollt, bekommt ihr aktuell 15% auf das gesamte Sortiment bei Haker mit dem Code KINDER15. Den Link packe ich euch natürlich in meine Shownotes, und jetzt geht's gleich mit der Folge weiter. Ich bin ein bisschen abgekommen, als wir über deinen Job geredet haben, über das Stillen und so weiter. Wenn du jetzt heute zusammen, du hast jetzt für dich so eine Entscheidung, du würdest jetzt nicht sofort wieder zurück ans Set gehen mit so einer Hauptrolle. Aber man muss ja auch ganz klar sagen, in der Filmbranche, das hast du zu Anfang ja auch gesagt, deshalb sagen ja auch viele Schauspielerinnen nicht, dass sie vielleicht Mutter geworden sind, herrscht ja auch ein krasser Druck.
Ich bin nicht repräsentativ für diese Schauspielerinnen, die ums Überleben kämpfen, weil ich in einer privilegierten Situation bin, in der ich sagen kann, ich arbeite ein halbes Jahr nicht.
Und aber trotzdem ist es ja auch, ob man privilegiert ist oder nicht, dreht sich ja das Leben in deiner Branche sehr schnell.
Genau, ja. Das stimmt. Jetzt habe ich die Angst einfach nicht.
Nee,
also
nee. Ist ja gut.
Weil es in den letzten Jahren gut lief und ich lebe besser damit zu glauben, es wird auch weiter gut laufen. Aber diese Angst ist eine ganz reale Angst unter Kolleginnen, also unter ganz, ganz vielen.
Ja, aber nicht nur die Rolle, du hast ja auch angesprochen, Körper. Ja. Ne? Also man hat geboren.
Ja.
Jeder weiß, der ein Kind geboren hat oder mehrere Kinder geboren hat, der Körper sieht anders aus als vorher. Und wir haben ja einfach auch da einen ganz krassen Druck. Und der ist bei Frauen ja schon einfach viel, viel stärker gegeben als, und ich glaube, es fängt ja nicht nur, was das Kinderkriegen an, das sagen ja auch Schauspielerinnen, die einfach älter werden, dass einfach da nicht alle mehr so die Chance haben, ihre Rollen zu spielen.
Ja, aber das ist so ein Branchenthema, da wird man, die Kämpfe, die ich kämpfe, sind gerne die, wo es jetzt darum geht, zum Beispiel junge Mütter zu unterstützen, das nicht als Hindernis zu nehmen, dass jemand ein Kind gekriegt hat. Diese Sachen mit, wenn du älter wirst, wird es schwieriger und so, das ist so ein tiefliegendes strukturelles Problem, dass ich gar nicht weiß, ob ich genug Stimme habe, das anzugehen, weißt du? Da gibt es unfassbar viele Themen und die betreffen leider zum größten Teil Frauen. Eben Frauen. Es ist einfach so. Und da kannst du so doll ausholen und auch wieder mit der Bezahlung zum Beispiel anfangen und sagen, ja, gerade eine Mutter, die vielleicht gerade Kinder gekriegt hat oder Kinder großzieht oder alleinerziehend oder, da müsste man ja ganz andere Maßstäbe ansetzen. Dafür sind am Ende des Tages zu viele Männer noch in den Positionen, die über diese Dinge bestimmen. Mhm. Und solange ich die nicht mit dem Arschtritt da rauskicken kann, werde ich wenig dagegen tun können. Das glaube ich einfach. Ich glaube, es ist ein Generationsding hoffentlich. Und ich hoffe, dass wir ganz viele starke Frauen, dass ganz viele Frauen stark werden in ihrem Beruf und auch eben als Produzentinnen und als Entscheiderinnen, als Redaktionsleitungen, die da was verändern können auf lange Sicht.
Aber du hast dein letztes Projekt angesprochen, wo du sozusagen mit deinem Baby gedreht hast. Hat sich da was verändert? Hast du gemerkt, die haben umgedacht? Weil ich meine, es war ja für dich einfach super schwierig.
Nein.
Ja.
Nein. Aber das ist mein Fehler. Also das sage ich ganz klar.
Weil du hast ja klare Rechte.
Das stimmt, aber ich hätte viel häufiger Nein sagen müssen. Und da kommt leider manchmal diese Passion und Leidenschaft zum Beruf rein, wo ich zum Beispiel einfach vertraglich nach 13 Stunden, wenn ich am Set stehe, sagen kann, so, ich gehe jetzt. Weil es ist so geregelt. Tschüss. Das kann ich mal versuchen, so anklingen zu lassen. Und dann kommt halt, ja, aber dann schaffen wir die Szene nicht. Dann ist das ganze Projekt im Arsch. Das ist super wichtig. Und dann komme ich mit meinem Pflichtbewusstsein dem Projekt gegenüber und denke so, okay, ich werde es schon irgendwie schaffen. Großes Learning von mir, Nein zu sagen. Also das ist auch so wichtig, das einfach zu lernen. Und das würde mir jetzt so nicht nochmal passieren. Aber die Produktion ist eigentlich ziemlich gut davon gekommen, muss man ehrlich gesagt sagen. Weil ich habe durchgezogen am Ende. Ich habe relativ wenig Probleme gemacht und die wussten ganz genau, eigentlich haben sie uns schon zu verdanken, dass wir das so durchgezogen haben, dass sie ihr Projekt durchziehen konnten am Ende.
Krass.
Ja.
Aber ich glaube, dieses Nein sagen, für sich einstehen, bedeutet ja auch dann immer gleich, man möchte ja nicht die, also ne, also ich denke mal dann.
Die komplizierte, nicht die schwierige.
Ja, genau.
Sein. Das geht ganz schnell. Das geht wirklich ganz schnell.
Also ich glaube, da gibt es ja bestimmt einige, die dann sagen, okay, wenn man sich jetzt hier, also das ist Allure, wo man einfach sagt, okay, 12 Stunden, ich muss jetzt hier irgendwie stillen und es gibt ja auch ein ganz klares Gesetz da, ne?
Also ich kann dir da eine kleine Anekdote zu erzählen, ich weiß gar nicht, ob du die weißt. Bei der Fehlgeburt, die ich hatte, habe ich gedreht gerade zu der Zeit. Und als diese Entscheidungen anstanden mit wie geht es jetzt nach der Fehlgeburt weiter, gibt es Arzttermine, die du wahrnehmen musst. Und ich habe bei der Produktion, ich wollte nicht sagen, was Sache ist.
Ja.
Und ich habe gesagt, ich habe einen medizinischen Notfall. Ihr müsstet mir eine Stunde irgendwie, wenn ich drehe, müsstet ihr die freischaufeln. Ich fahre mit dem Fahrer schnell zum Arzt. Der guckt sich das an, was auch immer da gemacht werden musste. Und ja, ich muss dahin. Und dann haben die gesagt, nee, das können wir nicht machen. Und dann habe ich habe das schon verstanden, dass sie das erstmal so sagen. Dann war ich, nee, ist das wirklich ein Notfall? Weil wenn ihr es nicht macht, dann fahre ich dahin und lasse mich rückwirkend krank schreiben. So sage ich euch wenigstens vorher Bescheid, dass ich in dieser Stunde nicht da sein werde. Und die haben das nicht gemacht und ich bin am Ende trotzdem zum Arzt gefahren. Was egal war, weil ich Pause hatte in der Stunde. Also es ist sich alles ausgegangen im Endeffekt. Aber die Produktion war nicht bereit, mir diesen Zeitslot zu geben und am Ende war ich aber die Komplizierte, weil ich nach dieser Stunde gefragt habe, ohne eine konkrete Erklärung sozusagen. Also ohne zu sagen, ich habe gerade eine Fehlgeburt, ich müsste bitte zum Arzt. Und das hat mich, guck mal, ich sag mal so, wenn du eine junge Frau meines Alters hast und die muss ganz dringend zum Arzt und weißt du, die gibt so Hints, die nicht direkt sagen was, aber
dann hast du Verständnis.
Dann hast du dafür Verständnis und dann auch gerade als Frau sitzt du da und sagst, es könnte ja eventuell sein, dass sie schwanger ist oder das. Also das ist ja immer was irgendwie auch einfach was Reelles sein kann. Und im Endeffekt habe ich mich richtig dolle mit denen zerstritten, weil ich die Komplizierte war, die eine Stunde Zeit haben wollte für irgendwas, was klang wie, als wäre ich gern Eis essen gegangen oder sowas.
Ja, das ist eine Maniküre, ey.
Und das ist wirklich crazy einfach. Das ist crazy. Und das hätte ich nur gelöst, indem ich einfach meine medizinischen Fakten offengelegt hätte, was ja auch nicht der Sinn sein kann, dass du vor Hinz und Kunz alles immer ausbreiten musst irgendwie.
Nee, und ich glaube, wenn man medizinischer Notfall sagt,
dann reicht das,
glaube ich, so. Ne? Genau. Also ich meine, du würdest jetzt ja nicht irgendwie zum Kaffee trinken gehen.
Genau.
Ja, und das ist halt einfach wirklich, wirklich schlimm. Und da das einfach auch mal so auszusprechen und einfach auch zu sagen, das ist auch die Kehrseite. Ne? Also es ist nicht, also ich meine, es ist ein toller Beruf, du machst tolle Projekte und auch wenn man das Endergebnis dann sieht, Wahnsinn, aber dass das einfach auch eine Schattenseite ist und das einfach auch, ich glaube auch junge Frauen, ne, die natürlich auch denken so, okay, ich muss das jetzt sowieso machen, weil sonst werde ich nicht mehr gebucht. Mhm. Ne? Also ich glaube, wie du sagst, ich finde es einfach toll, dass du auch einfach jetzt dich dahinstellst. Ich weiß, ich bin gut. Ich nehme mir jetzt einfach die Zeit für mein zweites Kind und werde nicht wieder in dieses Hamsterrad da einsteigen, weil einfach die Bedingungen einfach noch nicht gegeben sind, auch wenn sie dir vorher verkauft werden. Das ist, finde ich, einfach total toll und mutig und einfach auch so, dass du das für dich manifestiert, ich bin es wert. Und ich glaube, das ist auch eine klare Botschaft. Also die finde ich toll, dass du die hier heute einfach teilst, dass man einfach für sich einstehen kann.
Ich glaube aber, ich muss das ein bisschen jetzt machen, wo ich diesen Schritt gegangen bin, weil ich es mir ein bisschen mehr leisten kann als vielleicht andere junge SchauspielerInnen. Und es ja immer auch so ein Wegebenen ist, weißt du. Und wenn ich damit anfange, ist vielleicht irgendwann mal jemand da, der sich traut, das auch zu machen. Der jetzt absolut, und das verstehe ich zu 100% nicht in der Situation ist, das machen zu können, weil einfach drei andere dann besetzt werden. Das ist einfach leider so. Deswegen ist es ein bisschen auch wie so ein Pflichtgefühl sozusagen.
Ja, nicht gut. Ja. Und dass man einfach auch sagt, dass man einfach die Bedingungen auch einfach für Mütter am Set einfach ändert, ne?
Also das muss geändert werden, ja. Aber da muss ich, glaube ich, muss ich mich auch nochmal hinsetzen. Ich meine, ich bashe jetzt hier Produktion, ist vielleicht auch nicht das Schlauste der Welt, aber so ist es ja einfach. Und ich kann ja nicht so tun, als ob mir ein roter Teppich ausgerollt wurde, wenn es nicht der Fall war. Mhm. Und wenn es noch so viel zu verändern gibt. Und eigentlich wäre es ja recht einfach dann wiederum, weißt du? Also eine Produktion müsste sich ja zum Beispiel nur mit dir zusammensetzen.
Genau. Und ich wollte gerade sagen, ich kann denen gerne sagen, was stillende Frauen brauchen. Genau. Das ist auch nicht so schwierig.
Und was ist die Konsequenz, wenn sie nicht abpumpen können? Ja. Und was ist die Konsequenz, wenn sie, keine Ahnung was? Und das ist ja kein Hexenwerk am Ende des Tages. Und da müsste es mehr Bereitschaft natürlich von produktioneller Seite geben, sich dem zu stellen.
Ja. Nilam, danke, dass du heute deine Geschichte hier mit uns geteilt hast. Eigentlich wollten wir noch über den Wahl reden, aber das sparen wir uns heute.
Nennst du mich denn schon wieder? Nein, das ist ein Spaß.
Wir haben uns die letzten Tage
viel zu schnell vergangen. Wir wollten über noch mehr reden, aber ich habe so viel gequatscht. Ne?
Nein, du hast überhaupt nicht viel gehört. Ich glaube einfach, es ist total gut für viele Menschen, einfach mal diesen Hintergrund dazu verstehen, weil es gibt einfach diese zwei Seiten, einfach dieses... Ich kann das ja als deine Hebamme, habe ich das ja ganz lange, begleite ich das ja gerade mit, aber zu sehen einfach, warum das auch so schwierig ist, ne? Und dass es einfach nicht den einen Weg geht, sondern dass man für sich das auch erstmal rausfinden muss, was sich gut anfühlt und dass man das gar nicht von vornherein sagen kann, sondern dass man wirklich einfach gucken muss. Und ich bin jetzt nicht wie du eine bekannte Schauspielerin, aber alleine nur, wenn man zum Beispiel auch Content Creatorin ist.
Aber eine bekannte Hebamme.
Aber dass ich natürlich auch Dinge teilen möchte, um aufzuklären, aber auch immer diesen schmalen Grat habe, natürlich die Privatsphäre meiner Kinder zu schützen. Trotzdem finde ich es wichtig, über viele Dinge zu reden oder auch viele Dinge auf meinen Kanal zu zeigen. Deshalb freue ich mich auch immer, dass es Familien gibt, die sozusagen mir auch die Möglichkeit geben, weil es einfach wichtig ist. Aber es ist wirklich immer so ein Weg und der ist auch manchmal, der ist ja nicht gerade, sondern manchmal biegt man ab und denkt mal, okay, das Thema möchte ich jetzt ganz besonders besprechen, aber man muss immer gucken. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass die Menschen da draußen auch sehen, so, das ist ein Teil, den man zeigt.
Ja.
Und das ist nicht alles, ne?
Ja. Und man kann auch Teile sehr gut weglassen. Also, es geht ja auch.
Ja.
Ist ja auch absurdes Learning daraus, sozusagen, wenn man will.
Ja, aber ich freue mich, dass du zurück bist. Folgt Nilam bei Instagram. Ich bin einer der witzigsten.
Noch macht sie Content. Wer weiß, wann es wieder aufhört.
Wir müssen ja erstmal im Wochenbett irgendwann auch wieder.
Stimmt.
Aber, genau. Also, schön, dass du einfach da bist. Und ich freue mich, dass du dich jetzt einfach für diese wichtigen Themen einsetzt und deine Stimme und deine Reichweite vor allen Dingen nutzt.
Hoffentlich gut, ja. Ich gebe mir Mühe.
Ja. Danke für das schöne Gespräch.
Danke dir.
So, und das war Sounds Familie heute für euch mit Nilam Farooq. Für mich war es ein sehr bewegendes Gespräch, weil ich mich so gefreut hat, dass Nilam mir ihr Vertrauen geschenkt hat, heute über ihre Mutterschaft, über ihre Schwangerschaft zu reden. Und wir diesen geschützten Raum hier hatten und diesen wichtigen Themen einfach einen großen Raum zu geben. Und wenn dich heute irgendwas berührt hat, eine Schwangerschaft, ein Verlust, das Gefühl, eine zweite Person sein zu müssen, weil die echte gerade nicht erlaubt ist, dann freue ich mich sehr, wenn du diese Folge teilst mit der Person, die du gerade im Kopf hast. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet bei Sounds Familia. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Woche, passt auf euch auf und ich freue mich, euch nächste Woche wiederzusehen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du den Podcast abonnierst und eine Bewertung oder einen Kommentar hinterlässt. Du hast Fragen an mich, Ideen für Themen oder möchtest deine Geschichte mit mir, mit uns teilen, dann schreib mir einfach an sissy@auf-die-ohren.com und ich freue mich riesig über deine Nachricht.